Kapitel 4 Gebet und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Wichtig ist, dass wir im Glauben diesen Weg gehen, dass wir im Glauben um den Heiligen Geist bitten. Das heißt, es geht darum, nach der Bitte um den Heiligen Geist auch zu vertrauen und gewiss zu sein, dass der Herr mein Gebet erhört hat und mir bereits während meiner Bitte den Heiligen Geist gegeben hat. Galater 3, Vers 14 sagt, dass wir den verheißenen Geist empfangen durch den Glauben. Damit wir unserem himmlischen Vater leichter vertrauen können, hat er uns eine wichtige Hilfe gegeben. Wir nennen das Beten mit Verheißungen. Wir lesen dazu eine Schlüsselbibelstelle in 1. Johannes 5, die Verse 14 und 15. Und das ist die Zuversicht, die wir haben zu ihm, dass wenn wir etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Der Herr gibt uns hier eine Generalzusage, dass er Gebete nach seinem Willen erhört. Der Wille Gottes kommt zum Ausdruck in Geboten und Verheißungen. Auf sie dürfen wir uns in unseren Gebeten berufen. Denen, die nach dem Willen Gottes beten, sagt der Vers 15 nach der Menge-Übersetzung, so wissen wir zugleich, dass die Bitten, die wir vor ihn gebracht haben, uns schon gewährt sind. Eine andere Übersetzung, Kürzinger, sagt, dann wissen wir auch, dass wir das von ihm Erbetene bereits besitzen. Was heißt das? Unsere Gebete nach dem Willen Gottes werden in demselben Augenblick erhört, in dem wir sie vor Gott bringen. Aber gefühlsmäßig merken wir davon meistens nichts. Wir werden durch Glauben erhört, nicht durch Gefühle. Die Gefühle können sich später einstellen. Ich habe durch Beten mit Tabak und Alkoholgebundenen gelernt, in dem Augenblick, in dem sie um die Befreiung beteten, merkten sie nichts. Die Erhörung war im Glauben. Aber einige Stunden später merkten sie, dass sie keinerlei Verlangen mehr nach Tabak oder Alkohol hatten. In diesem Augenblick haben sie die Erhörung praktisch besessen. Jesus sagt in Markus 11, Vers 24 nach der Menge-Übersetzung, darum bei allem, was ihr im Gebet erbittet, glaubt nur, dass ihr es tatsächlich empfangen habt. So wird es euch zuteil werden. E.G. White sagt, wir brauchen nicht nach äußeren Segensbeweisen zu suchen. Die Gabe liegt bereits in der Verheißung. Wir dürfen also in der Gewissheit an unser Werk gehen, dass Gott fähig ist zu tun, was er versprochen hat, und dass die Gabe, die wir schon besitzen, dann wirksam wird, wenn es am dringendsten Not tut. Danken für die erfolgte Erhörung. Nun kommt noch ein wichtiger Gesichtspunkt. Wenn uns unsere Bitten schon in dem Augenblick gewährt sind, in dem wir sie vorbringen, dann ist es richtig, im nächsten Augenblick Gott für die Erhörung zu danken. Unser Danken bringt in diesem Augenblick unser Vertrauen zu Gott zum Ausdruck, dass er unser Gebet erhört hat und dass wir erwarten, dass uns dies im praktischen Sinne zuteil wird, wenn dafür die Zeit ist. Es gibt Glaubende, die sofort nach dem Gebet etwas bemerken. Aber bei vielen ist es wie bei Elia. Der Herr war nicht im Sturm, im Erdbeben, im Feuer, sondern im stillen, sanften Sausen. So war es auch bei mir. Ich meinte nach längerer Zeit, es sei nichts geschehen. Dann merkte ich plötzlich, dass viel in mir geschehen war, ohne dass ich es bemerkt hatte. Mein Denken umstellen. Das bedeutet, es ist nötig, in diesem Augenblick mein Denken umzustellen. Verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Es ist richtig, jetzt zu sagen, danke, dass du mich erhört hast. Danke, dass du meine Bitte schon gewährt hast. Danke, dass ich es zur rechten Zeit erlebe. Das ist keine Selbstsuggestion. Bei einer Suggestion rede ich mir etwas ein. Wenn ich mit einer Verheißung gebetet habe, dann habe ich eine göttliche Grundlage für dieses Umdenken, denn im Glauben wurde ich ja bereits erhört. Wenn ich in diesem Fall mein Denken nicht umstelle, dann zeigt das, dass ich Gott nicht vertraue, sondern mich an meinen Gefühlen orientiere. Durch diese Haltung mache ich Gott zu einem Lügner und werde daher auch nichts empfangen. Wichtig ist auch, dass ich entsprechend handle, auch wenn ich nichts merke. Gott baut immer eine Notwendigkeit zum Glauben ein. Er wünscht, dass wir ihm vertrauen. Denkt an den Durchzug durch den Jordan. Erst mussten die Füße der Priester ins Wasser, dann teilte sich der Jordan. Naeman musste sich 7-mal untertauchen, bevor er geheilt war. Vielleicht sagst du, das kann ich nicht, ich kann mir das nicht vorstellen. Bitte denke daran, dass wir uns vieles nicht erklären können. Wir wissen bis heute nicht, was Elektrizität ist, obwohl wir sie alle benutzen. Wir wissen bis heute nicht, wie Kinder sprechen lernen, aber alle lernen es. E.G. White sagt, in der natürlichen Welt sind wir ständig von Wundern umgeben, die über unsere Fassungskraft hinausgehen. Sollte es uns dann überraschen, auch im geistlichen Bereich auf unergründliche Geheimnisse zu stoßen? Lasst uns an Sprüche 3, die Verse 5 und 6 denken. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Sehr wertvolle Hinweise über Beten mit Verheißungen enthält das Kapitel Glaube und Gebet im Buch Erziehung von Alan G. White. Beten um den Heiligen Geist. Nun, denke ich, haben wir die besten Voraussetzungen für das Beten um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Dabei sollten wir nicht vergessen, es geht nicht darum, Gott willig zu machen, unseren Willen zu tun, sondern es geht darum, dass wir an seine Zusagen und seine Vertrauenswürdigkeit glauben. Verheißungen zum Empfang des Heiligen Geistes. Der Herr hat uns wunderbare Verheißungen für den Empfang des Heiligen Geistes gegeben. Lukas 11, Vers 13: So denn ihr, die ihr arg seid, könnt euren Kindern gute Gaben geben, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Hat sich unser himmlischer Vater hier nicht verbindlich festgelegt? Die Bedingung in dieser wunderbaren Verheißung ist bitten. Jesus meint dabei nicht einmal bitten, sondern im beständigen Bitten bleiben. Allerdings ist auch hier wichtig, den Zusammenhang zu sehen, zum Beispiel in Apostelgeschichte 5, Vers 32. Und wir sind Zeugen dieser Geschichten und der Heilige Geist, welchen Gott gegeben hat, denen, die ihm gehorchen. Die Bedingung ist hier gehorchen. Hier sehen wir, dass wir uns nicht nur auf einen Text allein stützen dürfen. Wir müssen auch das Umfeld der Verheißung beachten. Dabei geht es nicht darum, gerade einmal in einer Sache zu gehorchen, die uns angenehm sein mag. Vielmehr geht es darum, ihm zu gehorchen, unserem wunderbaren Erlöser und Freund. Gehorsam macht Freude. Bete jeden Morgen um ein gehorsames Herz. Bete, dass der Herr dich willig macht für alles, was er will, und dir beisteht im Wollen und Vollbringen. Das schafft eine gute Voraussetzung. Johannes 7, Vers 37: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Hier geht es um das Verlangen nach dem Heiligen Geist. Wenn du kein Verlangen hast oder meinst, es ist zu wenig, dann darfst du um Verlangen beten. Es ist eine Bitte nach dem Willen Gottes, die sofort erhört wird. Unser wunderbarer Gott schafft in uns auf unsere Bitten hin sogar das Wollen und Vollbringen. Wir dürfen auch um Verlangen beten, eine innige Gemeinschaft mit Gott zu suchen, ihn von ganzem Herzen zu lieben, ihm mit Freude zu dienen, eine wachsende Sehnsucht nach Jesus zu bekommen und nach seiner Wiederkunft und Vereinigung im Reich Gottes. Verlangen, im Wort Gottes zu lesen und wichtige Erkenntnisse zu finden, sowie Verlangen nach Mitgefühl und der Befähigung, mitzuhelfen, die Verlorenen zu retten. Johannes 7, die Verse 38 und 39: Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, welchen empfangen sollten, die an ihn glaubten. Hier ist die Bedingung Glauben. Wir sehen hier, dass unser Glaube in Jesus Christus, also unser Gottvertrauen, eine wichtige Voraussetzung für den Empfang des Heiligen Geistes ist. aber wenn wir mit Verheißungen beten, dann ist das Glauben leicht. Galater 5, Vers 16: Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Wir haben hier sogar eine Verheißung, die in einem Befehl ausgedrückt ist. Wenn der Herr will, dass ich im Geist wandle, dann bedeutet das doch auch eindeutig, dass er mich mit dem Heiligen Geist erfüllen will. Und er zeigt uns hier, dass wir erfüllt vom Heiligen Geist nicht mehr unseren Lüsten ausgeliefert sind. Der Heilige Geist in uns bricht die Kraft der Sünde. Durch den Heiligen Geist wird unser Fleisch getötet. Aber denken wir an Paulus, der von sich sagt: Ich sterbe täglich. Es ist etwas ungeheuer Wertvolles, nicht den Werken des Fleisches ausgeliefert zu sein, sondern zu wachsen in der Frucht des Geistes. Wir können uns das Nicht-Eindringen der Sünde so ähnlich vorstellen wie die Montage von Ferngläsern. Damit kein Staub in die Linsen kommt, ist in dem entsprechenden Raum Überdruck. Das bedeutet, die Luft geht nach außen, wenn die Tür geöffnet wird, es kann kein Staub hinein. Daher werden wir erfüllt vom Heiligen Geist die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Epheser 3, die Verse 16, 17 und 19: Dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet werdet, damit ihr erfüllt werdet mit aller Gottesfülle. Vielleicht merken wir längere Zeit nichts von der Kraft. Es mag so sein wie in der Natur. Im Winter sind die Bäume kahl, im Frühjahr grün. Bei dieser Belebung sind ungeheure Kräfte am Wirken. Wir können sie nicht sehen und hören, aber dann sehen wir das Ergebnis. So war es bei mir. Ich danke, dass der Herr mir reichlich Kraft schenkt. Ein anderer Vergleich: Wir wissen seit einigen Jahrzehnten, dass wir in unserem Körper elektrische Ströme haben. Sie sind da, aber wir merken nichts davon. Epheser 5, Vers 18: Werdet voll Geistes. Oder lasst euch beständig und immer wieder neu mit Geist erfüllen. Kein positives Ergebnis? Ein junger Mann suchte Seelsorge, da er mit dem Heiligen Geist erfüllt werden wollte. Er tat sich schwer. Der Prediger fragte ihn: Ist Ihr Wille völlig Gott hingegeben? Ich glaube nicht ganz. Nun, sagte der Prediger, dann wird es nicht nützen zu beten um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, bis Ihr Wille Gott völlig übergeben ist. Wollen Sie ihn nicht jetzt dem Herrn übergeben? Ich kann nicht, erwiderte er. Sind Sie bereit, dass Gott es für Sie tut? Ja, antwortete er. Dann bitten Sie ihn darum. Er betete: O Gott, entleere mich von meinem Eigenwillen. Bring mich zur vollen Hingabe an deinen Willen. Lege meinen Willen hin für mich. Ich bitte im Namen Jesu. Dann fragte der Prediger: Ist es geschehen? Es muss wohl, sagte er. Ich habe Gott um etwas nach seinem Willen gebeten, und ich weiß, dass er mich erhört hat und dass ich habe, worum ich gebeten habe. Ja, es ist geschehen. Mein Wille liegt da. Dann sagte der Prediger: Bitten Sie ihn nun um die Taufe mit dem Heiligen Geist oder die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Er betete: O Gott, taufe mich doch gerade jetzt mit dem Heiligen Geist. Ich bitte im Namen Jesu. Und es geschah augenblicklich, als er seinen Willen dem Herrn hingelegt hatte. Der große Unterschied vorher und nachher. Obwohl ich das Beten mit Verheißungen schon lange kannte, dachte ich viele Jahre, dass es auch gut sei, wenn ich in meinem Gebet ganz einfach so die Bitte um den Heiligen Geist ausspreche, ohne mich auf die Verheißungen zu berufen. Ich weiß, dass viele auch diese Auffassung haben. Ich möchte nicht sagen, dass ich das als verkehrt ansehe, aber wenn ich meine persönliche Erfahrung ansehe, dann kann ich nur bedauern, dass ich so und nicht mit Verheißungen gebetet habe. Seit einigen Jahren bete ich täglich bewusst mit Verheißungen um den Heiligen Geist, damit ich nach meiner Bitte auch die Gewissheit habe, dass der Geist Gottes mich jetzt erfüllt. Am 28. Oktober 2011 ging mir durch ein Erlebnis plötzlich der große Unterschied auf, der in meinem Leben vorhanden war, vorher und nachher. Seit ich mit Verheißungen bete, ist meine Beziehung zu Gott inniger geworden. Und Jesus ist mir näher und größer geworden. Das ist nicht nur ein subjektives Gefühl, ich kann es an folgenden Dingen festmachen. Beim Bibellesen kommen mir oft neue und ermutigende Einsichten. Im Kampf mit Versuchungen kann ich siegreich bleiben. Die Gebetszeit ist mir kostbarer geworden und macht mir große Freude. Gott beschenkt mich mit vielen Gebetserhörungen. Ich habe noch größere Freude und mehr Freimut, anderen von Jesus zu erzählen. Ich lebe durch Gottes Gnade fröhlich und fühle mich in seiner Hand geborgen. In einer schwierigen Phase hat mich der Herr wunderbar getragen und innerlich stark gemacht. Die Veränderung ging ganz still vor sich. Ich bemerkte es erst, nachdem ich einige Zeit täglich um den Heiligen Geist gebetet und mich dabei auf biblische Verheißungen berufen hatte. Seitdem erlebe ich eine andere Art von Christsein. Vorher war mein Leben mit Gott teilweise mühsam und anstrengend. Nun erfahre ich Freude und Kraft. Es tut mir leid um die Verluste, die in meinem eigenen Leben eingetreten sind durch den Mangel an Heiligem Geist, um die Verluste innerhalb meiner Ehe und Familie und in meinen Gemeinden in meinem Dienst als Prediger. Als mir das aufging, habe ich unseren Herrn sehr um Vergebung gebeten. Es bewahrheitet sich leider auch in diesem Bereich, dass wir niemanden weiterführen können, als wir selbst sind. Wir wollen außerdem bedenken, dass sich die persönlichen Mängel der Einzelnen in der Familie und Gemeinde summieren oder vervielfachen. Damit andere nicht dieselben Versäumnisse in ihrem Leben beklagen müssen, möchte ich noch einige Gedanken anfügen. In 2. Petrus 1, in den Versen 3 und 4 steht, dass wir durch innige Lebensgemeinschaft mit Jesus, durch die teuren und allergrößten Verheißungen teilhaftig werden der göttlichen Natur. Das bedeutet dann auch, dass der Heilige Geist mir durch die Verheißungen zuteil wird. Man kann die Verheißungen mit Bankschecks vergleichen. Wenn wir einen vom Kontoinhaber unterschriebenen Scheck vorlegen, können wir von einem fremden Konto abheben. Als Kinder Gottes dürfen wir mit den von Jesus unterschriebenen Schecks, den Verheißungen, täglich abheben. Es würde nichts nützen, wenn wir eigene Schecks vorlegen würden, selbst wenn wir sie von einem Künstler gestalten lassen würden. Wir brauchen den vom Kontoinhaber unterschriebenen Scheck. Es kann noch einen weiteren Grund geben, der es uns nahelegt, mit Verheißungen zu beten. Die Kraft liegt im Wort Gottes. Warum betete Jesus am Kreuz dreimal mit Psalmworten? Warum hat er sich bei der Versuchung in der Wüste mit Bibelworten verteidigt und Satan in die Flucht geschlagen? Er sagte: Der Mensch lebt von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Jesus, der Schöpfer, wusste, dass die Kraft in Gottes Wort liegt. In einem jeden Gebot und in einer jeden Verheißung des Wortes Gottes liegt die Kraft, das Leben Gottes selbst, durch welche das Gebot erfüllt und die Verheißung verwirklicht werden kann. Das ist doch eine wunderbare Aussage. Die Macht Gottes und sein Leben sind in jeder Verheißung enthalten. Beim Beten mit Verheißungen verwenden wir das Wort Gottes in unserem Gebet. Von ihm heißt es: Das Wort, das aus meinem Munde geht, es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen. Nach Jesaja 55, Vers 11. Ich habe vor, nur noch mit Verheißungen um den Heiligen Geist zu beten. Beim Beten mit Verheißungen weiß ich nach meiner Bitte, dass ich den Heiligen Geist empfangen habe, aufgrund der Zusage im Wort Gottes, in 1. Johannes 5, Vers 15. Dann wissen wir auch, dass wir schon im Besitz des Erbetenen sind, um das wir ihn gebeten haben. Übersetzung nach Kürzinger. Wenn ich ohne Verheißungen bete, hoffe ich, dass ich erhört worden bin. Es ist besser, sich für ein solches Gebet Zeit zu nehmen und einen gesegneten Tag zu haben, als am Abend Versäumnisse zu beklagen. Aus diesem Grund habe ich mich entschlossen, als Beispiel ein Gebet um den Heiligen Geist mit Verheißungen aufzuschreiben. Man kann es selbstverständlich kürzen. Es ist sehr wertvoll, wenn wir es lernen, selbstständig direkt mit dem Wort Gottes zu beten. Aber das Entscheidende ist, dass unser Glaube durch die Verheißungen so gestärkt wird, dass wir nach der Bitte auch die Gewissheit haben, den Heiligen Geist empfangen zu haben. Wir empfangen den Heiligen Geist, wenn wir glauben, was wir beten. Beispielgebet mit Verheißungen um täglich neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Vater im Himmel, ich komme im Namen Jesu, unseres Heilands, vor dich. Du sagst, gib mir dein Herz. Das will ich hiermit tun, indem ich mich dir heute erneut übergebe oder weihe, und zwar mit allem, was ich bin und habe. Danke, dass du dieses Gebet nach deinem Willen bereits erhört hast, denn dein Wort sagt, dass wir, wenn wir nach deinem Willen beten, wissen, dass wir das Erbetene bereits besitzen. Und du sagst ja außerdem, dass du niemanden hinausstoßen wirst, der zu dir kommt. Jesus sagte, wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater vom Himmel her den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten? Du sagst weiter, dass du den Heiligen Geist denen gibst, die dir glauben, die dir gehorchen und die sich immer neu erfüllen lassen und die im Geist wandeln. Das ist auch mein Wunsch. Bitte erfülle dies alles in mir. Aus diesem Grund bitte ich dich herzlich, Vater, dass du mir jetzt den Heiligen Geist für heute schenkst. Da es eine Bitte nach deinem Willen ist, danke ich dir, dass du mir jetzt den Heiligen Geist geschenkt hast. Habe Dank, dass ich auch gleichzeitig deine Gottesliebe empfangen habe, denn dein Wort sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. So will ich mit dem Psalmisten sagen, herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Danke, dass ich dadurch auch meine Mitmenschen mit deiner Liebe lieben kann. Danke, dass durch den Heiligen Geist die Kraft der Sünde in mir gebrochen wurde. Bitte rette und bewahre mich heute vor der Sünde, vor der Welt, schenke mir vollen Schutz vor den gefallenen Engeln, bewahre mich vor Versuchungen und reiße mich, wenn nötig, heraus. Und rette mich vor meinem alten, verdorbenen Wesen. Und bitte schenke mir, dass ich in Wort und Wandel dein Zeuge bin. Habe Lob und Dank für die Erhörung meines Gebets. Amen. Jesus selbst will in uns wohnen durch den Heiligen Geist. E.G. White sagt, der Einfluss des Heiligen Geistes ist das Leben Christi im Gläubigen. Die Kraft, die einen Petrus und Paulus und viele andere Menschen umgekrempelt hat, steht auch uns zur Verfügung. Er gibt auch uns Kraft, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist am inwendigen Menschen. Das Erfülltsein vom Heiligen Geist ist der Schlüssel zu einem Glaubensleben in Freude, Kraft, Liebe und Sieg über die Sünde. Kann man immer geistlich bleiben? Ja, wenn wir keine Gesinnung des Unglaubens aufkommen lassen und geistlich atmen, ausatmen, indem wir unsere Sünden bekennen, und einatmen, indem wir die Liebe und Vergebung Gottes in Anspruch nehmen und uns in einem Glaubensgebet erneut mit dem Heiligen Geist füllen lassen. Aber man kann selbstverständlich langfristig wieder fleischlich werden. Die Bibel kennt kein einmal gerettet, immer gerettet. Unsere sündige Natur ist nach wie vor vorhanden. Keiner der Apostel und Propheten hat je behauptet, sündlos zu sein. Aber durch ein Leben im Heiligen Geist mit Jesus im Herzen ist ihre Kraft gebrochen, so dass wir ein frohes und starkes Christenleben leben können. Unsere Gerechtigkeit ist ausschließlich in Jesus Christus. Sollten wir durch eine längere Vernachlässigung des geistlichen Lebens oder durch Unterlassung des geistlichen Atmens wieder fleischlich geworden sein, dann dürfen wir wissen, dass unser barmherziger Erlöser auf uns wartet. Wichtig ist, dass wir den Weg wissen, wie wir durch Gottes Gnade erneut und hoffentlich für immer ein geistliches Leben führen können. Niemand muss fleischlich bleiben. Aber bedenken wir, persönlich und insgesamt, auch was Randy Maxwell sagt. Denken wir etwa, die Wiederbelebung der Gemeinde Gottes vom geistlichen Beinahetod könnte ohne Anstrengung erfolgen? Das Leben in Fülle hier und das ewige Leben, das Heil vieler Menschen und unser Dank für das große Opfer Jesu sind einer Anstrengung wert. Die entscheidende Anstrengung ist es, unserem Herrn morgens in der Andacht zu begegnen. Hier rüstet er uns mit Kraft aus. Über den Apostel Johannes lesen wir: Von Tag zu Tag wurde sein Herz näher zu Christus gezogen, bis er zuletzt in der Liebe zu seinem Meister sein eigenes Ich verlor. Seine anmaßende und ehrgeizige Gemütsart verschwand, der erneuernde Einfluss des Heiligen Geistes gab ihm ein neues Herz. Die Macht der Liebe Christi bildete seine Naturanlagen gänzlich um. Dies ist das Ergebnis der Gemeinschaft mit Jesus. Wohnt Christus erst in unserem Innern, dann tritt auch eine gänzliche Veränderung unseres Wesens ein.